Es gibt Sätze, die hat man in seiner Kindheit irgendwann gehört und die haben sich eingeprägt. Manche sind sehr sinnentief und manche sind irgendwie Worte, die kommen schlicht und ergreifend aus der Werbung. Ich habe gedacht, so in der Vorbereitung für die Predigt kam mir so ein Wort in den Sinn. Ich verrate nicht die Werbung selber, aber wenn einem so viel Gutes wird beschert, das ist doch ein Halleluja wert. Ich hab's getauft, also es ist fromm. Wenn einem so viel Gutes wird beschert, das ist doch ein Halleluja wert. Die Eingeweihten wissen, es ging früher um einen mehr oder weniger schmackhaften Weinbrand. Aber damit sollte eigentlich ausgesagt werden, es gibt Situationen im Leben, die verlangen nach besonderen Zeremonien, nach besonderen Feiern. Wenn man Geburtstag feiert, dann wird man beglückwünscht, oder wenn man irgendwo zusammensteht, eine Prüfung geschafft hat oder einen Geschäftsabschluss getätigt hat, der für die Firma von Bedeutung ist, dann steht man vielleicht zusammen und man stößt an. Nicht mit einem schmutzigen Glas Wasser aus der Leitung, sondern man hat für besondere Gelegenheiten besondere Getränke. Man hat ein schönes Glas, man stößt an und dieser Moment braucht einfach einen anderen Ausdruck als sonst. Und ich habe für mich so festgestellt, im geistlichen Leben braucht es das eigentlich auch. Und wenn er genau hinhört, merkt er schon an meiner Formulierung, da gibt es so ein kleines Wort wieder, eigentlich. Ne? Das heißt, ganz uneigentlich haben wir das oft gar nicht. Wie wir schon in der Einleitung gehört haben, letzte Woche war Ostern, aber dazwischen war wieder Alltag. Das ist so. Aber für mich wäre heute so eine kleine Herausforderung, kann es uns gelingen, ein Stück Ostern in den Alltag zu retten? Also nicht nur jeden Tag ein gekochtes Ei, sondern ein bisschen mehr. Kriegen wir etwas von der Osterfreude hinüber? Wenn Ostern so ein ungeheuer wichtiges, bedeutsames, tiefes, elementares Ereignis für Christen ist, wie kriegen wir etwas aus dem, was uns dort Gutes geschenkt wurde, wie kriegen wir etwas davon in den Alltag? Und ich habe gedacht, ich mache das mit einem Text, der ist auch heute schon als Wochenspruch angesprochen worden und auch sogar Text für unsere Predigt. Nämlich nicht nur für uns hier, sondern überall dort, wo der Predigt vorgeschlagene Text auch aufgegriffen wird. Man nennt das Perikope. Da steht heute folgender Predigttext zu Buche. 1. Petrusbrief, Kapitel 1, Verse 3, folgende. Kleiner Hinweis von meiner Seite. Also ich sag's vorher, ich stänker jetzt. Ja, aber ganz lieb, ganz lieb. Bringt doch eure analoge Bibel mit. This book. It's a book. Nicht nur Mac und Apple hat ein Book. Das ist auch ein Book. Man kann auch blättern. Und man kann auch drin schreiben. Warum sage ich das? Weil manche Texte, die wir lesen in der Bibel, so kompliziert sind, dass man sie liest, drüber wegliest und vergisst. Und ich wünschte uns, wir würden den Reichtum der Schrift auch dadurch entdecken, dass wir vielleicht irgendwie mal so Worte einkringeln und mitbekommen. Die drei Worte sind für den Text tragend. Das sind so zentrale Worte. Ja, oder dass man mal ein Datum dran schreibt, wenn man merkt, hups, das Wort ist mir als Verheißung in den Alltag gefallen, dann wäre das so eine Möglichkeit. Also Ermutigung, sozusagen die Bibel analog mitzubringen, da kann man wunderbar drin reinmalen, wie ihr seht, auch mit bunten Stiften und unterstreichen, das ist einfach ganz toll. Ich gebe zu, Telefone haben den Vorteil, da ist man immer online für biblische Botschaften direkt aus dem Himmel. Das merkt man dann am Gebimmel, aber das ist dann ein anderes Thema. Gepriesen, gepriesen, da geht's schon los. Der Text fängt schon so an. Man hat gar keine Chance, man weiß noch gar nicht, worum es geht. Gepriesen, ja, wenn einem so viel Gutes wird beschert, das ist doch ein Halleluja wert. Wenn einem so viel Gutes wird beschert, da muss man gleich so anfangen. Gepriesen, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren werden ließ durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einer lebendigen Hoffnung, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt ist für euch, die ihr in Gottes Kraft durch den Glauben behütet werdet für das Heil, das bereitsteht, um in der letzten Zeit offenbart zu werden. Ich könnte jetzt mal so ganz keck sagen, Udo, wiederhol mal, worum geht's? Ja? Dann würde Udo sagen, ja, stimmt, steht in der Bibel. Ja? Das ist so ein Text, der ist so, da muss man reinlesen. Da, weil man merkt, dass das baut irgendwie, es geht um den Herrn, Gott wird gelobt. Ja, aber ja, dann Hoffnung, irgendwie um Himmel ging es auch. Ja, aber wie hängt das zusammen? Wir lesen weiter. Darüber frohlockt, wieder jubeln. Frohlocken, jubeln, ja, loben. Darüber frohlockt, darüber freut euch. Jetzt, wenn ihr auch jetzt ein wenig, Klammer auf, falls es sein muss, Klammer zu, durch mancherlei Prüfungen Trübsal erduldet, damit die Erprobung eures Glaubens viel kostbarer als vergängliches Gold, das durch Feuer erprobt wird, sich erweise zu Ehre und Lob und Herrlichkeit bei der Offenbarung Jesu Christi. Da wird wieder gelobt. Lob, Herrlichkeit, Ehre bei der Offenbarwerdung Jesu Christi. Ihn liebt ihr, ohne ihn gesehen zu haben, an ihn glaubend, ohne ihn jetzt zu schauen, jubelt ihr in unaussprechlicher und verklärter Freude, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erreicht, das Heil der Seelen. Oh, ein tolles Wort, ein herrliches Wort. Da ist so viel Leben und Lebenserfahrung verdichtet, abgebildet in hymnischer Sprache. In Sprache, die, wie soll ich sagen, das ist nicht nur irgendwie mit einem Instrument gespielt, da spielt ein ganzes Orchester, die sich hier in diesem Text zusammenfinden. Wollen wir uns mal so ganz vorsichtig herantasten. Erste Strophe, sag ich vielleicht mal, oder erstes Stichwort. Wer malen will, sollte sich jetzt malen. Denn es geht bei einem ersten um Gott, den Vater unseres Herrn Jesus Christus. Es geht um Gott, den Vater. Hier wird beschrieben, was Gott, der Vater, gemacht hat. Gepriesen sei Gott. Warum und wozu? Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Warum soll er gepriesen werden? Weil er aufgrund seiner Barmherzigkeit, aufgrund seiner Warmherzigkeit. Gott ist in seinem Wesen Liebe, barmherzig. Gott möchte Menschen, die in Not sind, Gutes tun. Gott möchte Menschen, die sich krümmen unter der Schuld ihres Lebens, aufrichten. Gott möchte Menschen, die fast am Leben kaputt gehen, in den Arm nehmen, ermutigen, trösten. Damit kann man heute kein Geschäft machen. Aber darum geht es Gott auch nicht. Gott geht es darum, dass seine Liebe sein, das, was in seinem Herzen lebt, was warm ist in seinem Herzen, die Liebe, die in seinem Herzen ist, die will er loswerden an die Menschen. Er möchte damit Menschen berühren. Und deshalb gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit, die große Warmherzigkeit und Barmherzigkeit Gottes, hat etwas gemacht. Nämlich, er ließ uns wiedergeboren werden. Das ist eine wunderbare Formulierung. Nicht wir haben uns selber wiedergeboren, das geht nicht. Sondern Gott hat veranlasst, dass an uns und bei uns und in uns durch den Heiligen Geist ein Prozess in Gang kommt. Wir wissen von Nikodemus, dem großen Gelehrten zur Zeit Jesu, der nachts kam und mit ihm über den Sinn des Lebens und alles Mögliche redete und über dieses Gespräch ist im Johannesevangelium überliefert, wo es darum geht, von Neuem geboren zu werden. Und die Fragen, die man damals hatte, so klug, wie man sich auch heute stellen könnte, war, wie soll ein alter Mann neu geboren werden? Wie soll denn das gehen? was ist denn das? Also unausgesprochen sagt man damit eigentlich, Mensch Jesus, was ist denn das für ein Unsinn? Wie soll man denn neu geboren werden? Hallo. Wir alle wissen, dass, ne, was zu einer neuen Geburt gehört, aber wie soll das bei erwachsenen Leuten denn gehen? Gott hat uns wiedergeboren werden lassen und das bedeutet, dass Jesus an den Nikodemus erzählt, weißt du, das ist etwas, was jetzt nicht im Physischen, nicht im Leiblichen nach unserem normalen Verständnis geschieht, sondern hier kommt etwas von Gott in Gang, etwas Geistiges. Durch den Heiligen Geist. Was kommt denn da in Gang? Nun, da kommt in Gang, dass wir Dinge, die wir kennen, plötzlich in ihrer Bedeutung erschließen. Da haben wir schon längst gehört, dass da einer für mich gestorben sein soll. Wir haben Bilder gesehen, wir haben Kreuz gesehen, vielleicht auch mit Kruzifix gesehen. Wir haben Verkündigungen gehört, wir haben Predigten gehört, wir haben mal ein bisschen in der Bibel gelesen, wir haben Konfirmationsunterricht gehabt. Wir haben so viel schon gehört und Religionsunterricht, wissen wir alles. Und halten wir für, ja, das kann man beachten, das muss man nicht beachten. Es ist vielleicht gut zu wissen, was die Hauptstadt von Australien ist, aber Mensch, ich lebe in Bayern, ich weiß, das ist hier München, das reicht mir. Also bitte. Also das, so, ne, das, wir haben das mal gehört. Aber dann gibt es einen Moment, wo der Geist Gottes durch einen Umstand in unserem Leben Zugriff auf unser Herz bekommt. Oder wo wir uns mit unserem Leben in einer solchen Intensität in die Ecke gedrängt fühlen, dass wir verzweifelt und nicht mehr cool und abgeklärt, sondern irgendwie tief berührt und verzweifelt nach Gott rufen. Gott, wenn es dich gibt, das ist so eine beliebte Formulierung, Gott, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir, dann mach was, dann tu was. Und dann gibt es eine deutsche Formulierung, dass es Menschen wie Schuppen von den Augen fällt. Dann kriegen Leute mit einem Mal, und das ist fast nicht wirklich erklärbar, Dinge, die vorher nur gehört und gewusst waren, schlagen plötzlich in mir tief in meiner Existenz, in meinem Inneren durch und entfalten Kraft und ein verändertes Bewusstsein. Der Satz, dass Gott mich liebt, initiiert vielleicht in mir einen Tränenfluss, wo ich den Eindruck habe, die ganze Spannung weint sich jetzt durch zwei Augen raus. Oder ich spüre, dass der ganze Druck, der ganze Schmerz, die ganze Verwirrung meiner eigenen Seele einmündet in einen für mich nicht erklärbaren Frieden in mir. Dass Schuld, die ich als bedrückend körperlich empfand, weg ist und ich den Eindruck habe, ich bin 50 Kilogramm leichter geworden. Und Jesus erklärt das dem Nikodemus und sagt, weißt du, du kannst es eigentlich nur so sagen, Nikodemus, wenn es passiert, merkst du es. Das ist natürlich jetzt für einen rational Denkenden nicht wirklich, ne? Aber du merkst es, so wie du merkst, dass der Wind die Bäume bewegt. Du siehst den Wind nicht. Und wenn ich dich fragen würde, erklär mir mal ganz genau, wo die Windböe gerade entstanden ist. Ha, wir sehen sie, wir merken sie, wir spüren sie auf der Haut. Aber wo kommt die her? Und Jesus macht deutlich, manches lässt sich so ganz gar nicht erklären, das ist auch gar nicht nötig. Es ist wichtig und richtig, dass du merkst, an und in dir ist etwas anders geworden. Gott ließ uns wiedergeboren werden. Der Moment, wo wir unser Herz, wo wir unser Leben Jesus in die Hand geben und wo wir spüren, in diesem Moment geschieht an und in mir etwas. Eine andere Wirklichkeit ist für mich plötzlich zugänglich geworden, ist erfahrbar, ist für mich real, berührbar. Halleluja. Gepriesen werden muss Gott, wenn einem so viel Gutes wird beschert, dass es schon ein Halleluja wird. In der Tat, ein Stück Ostern im Alltag, sich das klar zu machen, ich bin wiedergeboren worden. Meine Frau war es am Wochenende da, hat meine Wohnung gesehen, hat gemeint, ich müsste wenigstens ein Zimmer aufräumen. Das habe ich dann auch eingesehen. Und gestern Abend hatten wir uns eine Arbeitsteilung auferlegt. Sie hat 50 Jahre Hitparade geguckt und ich habe aufgeräumt. Und bei dieser Arbeitsteilung, ich habe das mit einem Ohr mitbekommen, ist etwas total Interessantes passiert. Nämlich, dass plötzlich ganz viele Namen von Künstlern genannt wurden an einer Stelle, die ich alle aus der Hitparade kannte. Also wir sind groß geworden mit der Hitparade, mit Dieter Thomasek, ja. Da muss man sich nicht für schämen, das ist einfach deutsche Kultur. So, das ist nun mal so. Und in dieser Zeit habe ich mich so erinnert gefühlt, wie wir zum Teil damals mit der ganzen, bei uns hieß es übrigens Lästerkabinett, weil wir haben Spaß gehabt, uns auszutauschen über die Mode und über die Stimmen und Frisuren. Und es war jedenfalls immer ganz lustig, mit der ganzen Familie Hitparade zu gucken. Aber dann ist mir aufgefallen, ich habe damals viele Leute, die so im Rampenlicht standen, sind ja immer so kleine Stars, wenn auch nur in deutscher Ausgabe. Die heißen jetzt nicht alle Madonna, aber so, gibt ja auch nur eine dann, aber es waren so, ja, Bernd Klüver und Jürgen Markus und ach, wie sie alle heißen mögen. Und dann wurden die alle aufgezählt und ich habe dann zu meiner Frau gesagt, interessant, oder? Die sind alle schon vergangen und tot. Und wir leben. Es ist so interessant zu sehen, dass manches, was wir so beobachten, was Bedeutung hat vor unseren Augen, Ruhm, Ehre, Besitz, Geld, Einfluss, es ist vergänglich. Das, was Gott schafft und die Wiedergeburt, die Gott schafft, wird nicht mit einem Requiem, das gespielt wird, nur beendet und dann ist Schluss. Sondern das, was Gott wiedergeboren werden ließ, und zwar durch die Auferstehung Jesu Christi, der der Erste war, der von den Toten auferstand. Weil Gott uns wiedergeboren werden ließ, durch Jesus Christus haben wir eine lebendige Hoffnung. Eine Hoffnung, die nicht irgendwie, irgendwann, irgendwo stirbt, sondern eine Hoffnung, die über unser Leben hinausgeht in die Ewigkeit, die sich sogar selbst auf Gott richtet, die Quelle, von der diese Hoffnung kommt. Wir haben eine lebendige, weil Christus auferstanden ist, weil er uns vorausgegangen ist, weil er es uns vorgemacht hat. Wir haben eine lebendige Hoffnung zu einem unvergänglichen, unbefleckten und unverwelklichen Erbe. Herrlich, oder? Ich finde das so schön. Ich habe diesen Vers auswendig gelernt und habe festgestellt, das ist unglaublich lang, braucht man, bis man die Reihenfolge richtig drin hat. Das ist ein echter Stolperstein, ja? Unvergänglich, unbefleckt und dann unverwelklich. Und dieses Erbe ist im Himmel. Wir haben eine Hoffnung, dass wir miteinander, die wir wiedergeboren worden sind von Jesus Christus durch seine Auferstehung, durch die Barmherzigkeit Gottes, wir werden einmal im Himmel sein. Er hat das also aufbewahrt zu einem unvergänglichen, unverfleckten und unverweltlichen Erbe im Himmel aufbewahrt für euch. Jetzt kann man wieder euch einkringeln, wer mitschreibt, weil jetzt wird nämlich erklärt, wer euch ist. Gerade wurde erklärt, wer Gott ist und was Gott gemacht hat. Jetzt sind es also euch. Euch ist dieses Erbe gegeben, euch. Und jetzt wird erklärt, wer wir sind. Die ihr in der Kraft Gottes durch den Glauben behütet werdet. Durch den Glauben an Jesus Christus wird eine Kraft entfaltet, die mein Herz vorbereitet, ich würde was sagen, konserviert für die Ewigkeit. Der Glaube ist nicht nur, ja, ich glaub's halt. Glaube ist in sich an Jesus Christus, kann gar nicht anders sein. Wenn durch den Heiligen Geist Glaube in meinem Herzen entstanden ist, dann ist das immer gepaart auch mit Kraft. Und durch den Glauben an Gott, durch den Glauben an Jesus Christus, werden wir behütet für das Heil. Wir werden behütet für Gott. Wir werden behütet für das, was kommt. Wir werden behütet. Gott achtet darauf, dass das, was er in uns angefangen hat, so schreibt Paulus, auch vollendet werden wird. Gott will, dass wir ankommen. Wir werden behütet. Und zwar zu einem Heil, das bereitsteht in der letzten Zeit, um offenbart zu werden. Es geht also um Heil, um Erbe im Himmel. Das nächste Wort wäre Heil, weil Heil nämlich nachher nochmal aufgegriffen wird. Aber dazwischen liegt ja der Alltag, haben wir ja gehört. Der Alltag fällt in diesem Text nicht raus, hier wird nicht nur philosophiert über den Himmel und über schön und ganz toll und den Kopf in den Wolken. Nein, Petrus ist nüchtern genug auch zu sehen, gerade bei denen, die, denen er schreibt. Er schreibt, darüber frohlockt, also jubeln sollen wir auf jeden Fall. Ja, also er sagt nicht bedenkt, sondern nee, darüber frohlockt. Frohlockt, wenn ihr auch jetzt ein wenig, falls es sein muss, durch mancherlei Prüfungen Trübsal erduldet. Was da so verhüllt herkommt, diese Prüfungen, die Trübsal sozusagen bewirken oder Prüfungen, die Trübsal bedeuten, das musste für die Menschen, denen er schreibt, Erfahrung gewesen sein im Alltag. Sie sind um ihres Glaubens willen verfolgt worden. Man nimmt an, dass um ihres Glaubens willen sie zum Teil also die Häuser geplündert haben oder Häuser verbrannt wurden oder auch, dass Menschen ins Gefängnis geworfen wurden oder vielleicht sogar auch Menschen um ihres Glaubens willen sterben mussten. Aber er schreibt, darüber frohlockt. Aber er meint nicht, dass es schwer ist. Das ist nicht Gegenstand des Frohlockens. Frohlockt werden soll, dass durch diese Zeit hindurch, erinnert euch, durch diese Zeit hindurch, durch die Kraft des Glaubens behütet, durch diese Zeit der Anfechtung, der Schwere, der Not, der Krankheit, der Arbeitslosigkeit, der Probleme in der Familie, in der Ehe, mit den Kindern, was immer wir dort einsetzen mögen. Es ist so vielfältig, das, woran wir leiden können. Auf der Arbeit, der Stress, dass wir gedisst werden, ach was, dass in der Schule es so schwierig ist, dass wir so wenig Freunde haben, so unterschiedlich. Wir können an so vielem leiden, mehr oder weniger intensiv, mehr oder weniger umfassend. Wir in Europa sind ja bis jetzt noch auf einem relativ harmlosen Level Leidende um des Glaubens willen. Andere in anderen Ländern gehen da ganz andere Tränenwege. Aber das Wort bleibt für alle Wege, die da gelebt werden und alle Trübsal, die da erfahren wird, gleich. Frohlockt, und zwar darüber, dass diese Zeit wie eine Erprobung eures Glaubens ist. Da denken wir ja, und dann? Aber diese Erprobung eures Glaubens, sagt Petrus, ist viel kostbarer als geläutertes reines Gold. Wozu tue ich mir das an? Und Petrus würde sagen, falsche Frage. Gelobt werden muss Gott. Er hat dich wiedergeboren. Er hat dir Kraft gegeben. Er hat dir seinen Geist gegeben. Er hat in dir Glaube bewirkt. Er hat dich bewahrt. Er hält dich fest. Er hat dir ein Erbe gegeben. Er hat dir Heil geschaffen im Himmel. Jetzt guck richtig hin, wo du stehst. Nimm die Koordinaten wahr. Das, was du gerade durchmachst, ist wie Gold im Feuer. Es wird gereinigt. Du brauchst die Hitze, um die Schlacke auszuscheiden. Bleib an Gott, halt an Gott fest. Es wird kostbarer sein als Gold. Wann? Wann? Ja, sagt Petrus, wenn der Herr kommt. Es wird kostbarer sein als vergängliches Gold, das durch Feuer erprobt wird, um sich zu erweisen zur Lob und Herrlichkeit und Ehre bei der Offenbarwerdung Christi. Wir werden es erleben und erfahren, dass in unseren Augen vielleicht vieles nicht so toll war. Und dass Gott, wenn wir bei ihm sind, dass Jesus kommt und sagt, hey Junge, hast du gut gemacht. Ich bin stolz auf dich. Schön, dass du ausgehalten hast, dass du nicht gekniffen hast. Schön, dass du dabei geblieben bist. Und dann schreibt er weiter, ihn liebt ihr, diesen Jesus, der kommen werden wird. Ihn liebt ihr. Überlegt euch das mal. Ihn liebt ihr, ohne ihn gesehen zu haben. Petrus erinnert die Leute, hey, ihr liebt Jesus. Jetzt nehmt das doch ernst. Ihr habt ihn nicht gesehen, aber ihr liebt ihn. Überlegt euch das. Ohne ihn zu schauen. Und ihr werdet, ich sag's euch, ihr werdet in unsäglicher Freude jubeln, wenn ihr am Ziel seid. Wenn es offenbar werden wird. Dann werdet ihr wirklich sehen, dass alles, was ihr erlebt und erfahren habt, durch das Schwere hindurch, es euch eine unglaubliche Freude und Anerkennung von Gott bewirkt und dass ihr werdet den sehen, für den ihr das erfahrt. Ihr werdet den sehen und mit ihm in Gemeinschaft haben, der euch gerufen hat. Ihr werdet den sehen, der euch erlöst hat. Ihr werdet den sehen, von dem Ostern die Botschaft war, er ist auferstanden. Wenn einem so viel Gutes widerfährt, das ist auch ein Halleluja wert. Und liebe Baptisten, liebe Gemeinde, das müssen wir üben. Ich lasse mich im Reden gerne unterbrechen, wenn es ein Halleluja ist. Wir müssen das ein bisschen üben. Wir können nicht wie auf dem SED-Parteitag gucken. Wir müssen wieder erlöst. Wir dürfen sagen, preis dem Herrn. Halleluja. Halleluja. Wirklich. Wir dürfen das mal sagen. Nicht nur im Lied, wenn es vertont ist. Wir dürfen es mal sagen, preis dem Herrn. Gelobt sei Gott. Er hat uns wiedergeboren. Er hat uns Neues geschenkt. Er hat uns Leben gegeben. Er hat uns Ewigkeit eröffnet. Wenn ihr einfach nur mal diese wenigen Verse anschaut, ist Gott soll gepriesen werden. Wir sollen jubeln. Wir sollen loben. Wir sollen frohlocken, obwohl schwere Zeiten für uns vielleicht bereit liegen. Aber wir sollen jubeln und frohlocken, weil Gott uns durchbringt, weil unser Glaube von ihm Kraft hat und weil am Ende das Heil, wozu und wofür wir diesen Weg gegangen sind, offenbar werden wird. Und dann wird gelobt, dann wird gejubelt, dann wird gefeiert, dann wird gepriesen im Himmel. Ich, wisst ihr, ganz irdisch. Ich möchte immer gerne so ein bisschen, dass so tolle theologische Texte irgendwie auch auf die Erde kommen. Ich wünsche mir manchmal wirklich, dass wir etwas von Jubel und Freude und gemeinschaftlichem Lobpreis auch in Formen drücken, ausdrücken oder in Formen gießen. Also ihr wisst, ich bin begeisterter Fußballzuschauer und von unsäglicher Freude und Jubel konnte, ob man das nun toll fand oder nicht, lassen wir es mal dahin, aber konnte man gestern Nachmittag sehen, wie sich eine Mannschaft freut, die unerwartet 4-2 gegen den Lokalrivalen Dortmund gewonnen hat. Und ich dachte so, so ähnlich muss das im Himmel sein. Ohne Trikot, nur mit weißen Gewändern. Man sieht sich wieder und man fällt sich in die Arme und sagt, hey, wir haben gewonnen, wir haben gewonnen, wir sind am Ziel, wir sind am Ziel, wir sind bei Gott. Halleluja. Ich wünsche mir, dass wir diese Freude ein wenig versuchen einzuüben, in den Alltag zu retten. Wie geht das? Lernst solche Bibelstellen wie hier auswendig. Wenn eine rote Ampel passiert, nicht meckern, nicht schimpfen, Bibelwort vorsagen. Ja? Oder einfach, ja, gelingt mir auch nicht immer, aber immer öfter. Halleluja, preis dem Herrn. Gelobt werden muss Gott, egal wie es gerade geht. Es muss einfach gelobt werden. Und ihr werdet entdecken, dass es wirklich Ostern immer öfter, zart, nicht so wie auf dem Datum, aber Ostern wird in eurem Herzen stattfinden. Ihr freut euch. Also, vielleicht erinnern wir ja nur den Werbespruch, wenn einem so viel Gutes wird beschert, das ist wohl ein Halleluja wert. Und vielleicht auch zwei. Ne? Wie bei einem guten Weinbrand auch. Kann auch schon mal drei sein. Aber gelobt werden muss Gott. Halleluja. Amen. Wir wollen dann miteinander beten. Lasst uns einige Augenblicke still sein und danach wollen wir miteinander ein Lied noch anstimmen. Halleluja. Herr Jesus Christus, ich sage dir Dank. Wir sagen dir Dank, dass du uns diese frohe, verdichtete Kunde in deinem Wort mitteilst, dass wir wiedergeboren sind, dass wir erlöst sind, dass wir auch vielleicht durch schwere Zeiten gehen, aber dass das eine Frucht bringt für die Ewigkeit und dass am Ende der Zeit wir in unsäglicher Freude bei dir sein werden und dass wir untereinander, miteinander uns in die Arme fallen, weil wir es erreicht haben, bei dir zu sein und weil wir in deiner Gegenwart sind und weil deine Liebe und dein Licht uns umfängt. Herr, wir können das nur mit so menschlichen Bildern ausdrücken, mit so menschlicher Sprache. Aber es wird großartig sein, darauf freue ich mich. Und ich bitte dich, dass du uns durch deinen Heiligen Geist diese Freude in uns ja ein Stück konservierst, hervorrufst, neu machst, immer wieder auch stimulierst, dass wir im Alltag, abends, wenn wir nachts wach liegen, Herr, dass wir es einfach einüben, Halleluja zu rufen, dir zur Ehre. Du hast es verdient. Du bist ein wunderbarer Gott und dafür danken wir dir. Wir danken dir, dass du gegenwärtig bist und dass du uns anrührst mit deinem Geist. Wir bitten dich, dass du uns darin auch, Herr Jesus, wirklich segnest und ja, froh machst, dass wir dich kennen. Amen.